Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Fliegen ist billig geworden und auch deswegen ist inzwischen jede Menge los am Himmel und auch an den Flughäfen. Was hilft dagegen? Das haben Politik und Unternehmen besprochen. Mehr Fluglotsen, mehr Technik. Klimaschutz spielte da aber keine Rolle. Doch stößt der Luftverkehr nicht allmählich an seine Grenzen zu Lasten des Klimas? Diese Frage beschäftigt uns in dieser Sendung. Und wir wollen wissen, wie sehr das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat den Leverkusener Bayer-Konzern, schaden kann. Mein Name ist Dina Fröhnrich, schön, dass Sie zuhören. Die Züge der Deutschen Bahn sind voll, manchmal sogar so voll, dass die Weiterfahrt nicht möglich ist, weil Fahrgäste sonst gefährdet würden. Fast 150 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr mit der Bahn gefahren und das nur im Fernverkehr. Die Nachfrage ist also da und sie ist hoch, aber trotzdem macht die Bahn nur einen mickrigen Gewinn. Sie hat 30% weniger erlöst als im Vorjahr. Das ändert aber nichts daran, dass der Bund als Eigentümer weiterhin seine Dividende bekommen soll. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Die Deutsche Bahn will besser werden. Das ist das Ziel von Bahnchef Richard Lutz, vor allem bei der Pünktlichkeit der Züge. 2017 kamen noch 78,5% der Fernzüge pünktlich. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 74,9%. Als Grund nannte Lutz die Nadelöhre im Netz, wo es viel Verkehr gebe, aber an Infrastruktur fehle, zum Beispiel an Gleisen zum Überholen.
Allein an den vier größten Engpässen im Netz entstehen rund 40% der Staus auf der Schiene. Und all das hat natürlich Folgen für unsere Pünktlichkeit. Klar ist, das ist nicht zufriedenstellend und da gibt es auch nichts drumherum zu reden.
Bis die Bahn ihre Pünktlichkeitsstatistik deutlich verbessern kann, wird es lange dauern. Denn um Engpässe zu beseitigen, muss das Unternehmen bauen. Und das führt zu mehr Staus. Insgesamt stellte Richard Lutz eine gemischte Bilanz vor. Die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr stieg im vergangenen Jahr auf 148 Millionen. Ein neuer Rekord. Bis 2030 will die Bahn 200 Millionen Fahrgäste im Jahr erreichen. 2018 investierte das Unternehmen mehr als 11 Milliarden Euro in das Schienennetz, in Züge und Bahnhöfe. In diesem Jahr sollen es 12 Milliarden werden. Und so stieg auch der Umsatz. Andererseits ist der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 29% eingebrochen. Er lag im vergangenen Jahr bei nur noch 542 Millionen Euro. Zudem stiegen die Schulden auf fast 20 Milliarden Euro. Für Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn ist klar, die Bahn braucht mehr Geld, um als klimafreundliches Verkehrsmittel wachsen zu können.
50 Jahre lang Vernachlässigung des Systems Eisenbahn können Sie sich auch nicht in 2 Jahren wieder aufholen. Hier muss jetzt wirklich kräftig umgeschichtet werden von der Straße zur Schiene. Das passiert zurzeit nicht.
Geld gewinnen will die Bahn in diesem Jahr durch den Verkauf der Nahverkehrstochter DB Arriva, die in 14 Ländern tätig ist. Das Unternehmen ist hochprofitabel. Mit dem Verkauf gehen dem Konzern künftig aber weitere Gewinne verloren.
Ich erwarte nicht, dass ein Ergebniswegfall von Arriva in irgendeiner Art und Weise kompensiert wird, weil mit dem Wegfall fällt natürlich auch ein Stück weit Verschuldung weg, es fällt Kapitalbindung weg.
Anders als mit Arriva schreibt die Bahn mit der Güterverkehrssparte DB Cargo rote Zahlen. Im vergangenen Jahr wurden weniger Güter mit der Bahn transportiert als 2017. DB Cargo fuhr im vergangenen Jahr 190 Millionen Euro Verlust ein. Nach einem jahrelangen Sparkurs ist die Bahn hier umgeschwenkt und investiert auch in diesen Bereich. Der für Güterverkehr zuständige Vorstand Alexander Doll bemerkte, hier sei das Ziel aber nicht nur Wirtschaftlichkeit. Deshalb dürfe DB Cargo, anders als Arriva, nicht abgestoßen werden.
Stellen Sie sich einfach mal vor, wenn wir es schließen, verkaufen würden und da kommen noch mehr Waggons auf die Straßen, was dann für einen Aufschrei über die deutschen Straßen vor allen Dingen dann gehen würde. So, das heißt nicht, dass man die Cargo nicht wirtschaftlich betreiben sollte.
Bis man bei DB Cargo wieder eine schwarze Null schreiben könne, brauche man noch 1 bis 2 Jahre, erklärte Alexander Doll.
Die Bahn, ein Konzern mit vielen Problemen. Dabei wäre es klimapolitisch geboten, dass es auf der Schiene reibungslos vorwärts geht, um auch den Druck aus der Luftfahrt zu nehmen. Denn seit Jahren wird mehr geflogen und das System kommt an seine Grenzen. Der Chaos-Sommer im vergangenen Jahr war geprägt von Verspätungen und Flugausfällen. Wie sich das ändern ließe, darüber haben Politik und Unternehmen erneut beraten. Klimafragen spielten keine Rolle. Dietrich Lehmann über die Ergebnisse des Treffens.
Lächelnd trat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Hamburger Rathaus vor Dutzende Kameras und musste dennoch eine etwas ernüchternde Bilanz des zweiten Luftfahrtgipfels ziehen.
Es gibt Verbesserungen, aber es gibt noch nicht Entwarnung.
Konkreter wird da Klaus-Dieter Scheuerle, der Chef der deutschen Flugsicherung. Verspätungen gibt es auch 2019, wenn auch hoffentlich nicht so viele wie im vergangenen Jahr.
Das sind sehr dicke Bretter, die wir nicht von heute auf morgen ins Werk setzen können.
Dabei hat die Branche einiges bewegt. Die Fluggesellschaften haben zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, die Zahl ihrer Reservemaschinen kräftig aufgestockt, um bei Verspätungen und Ausfällen schnell ersatzparat zu haben. Das kostet, sagt Detlef Kaiser, Vorstand bei der Lufthansa.
Insgesamt haben wir in dieses Maßnahmenpaket über eine Viertelmilliarde Euro investiert.
Immer wieder warnt die Luftfahrtindustrie vor nationalen Alleingängen, fordert Entlastung und nicht zusätzliche Auflagen. Die sagt der Bund in einigen Bereichen zu. So sollen etwa Vorschriften für die Kontrollen an den Flughäfen überarbeitet werden. Unbegleitetes Gepäck, das häufig von Transferpassagieren stammt, muss nicht etwa mehr mühsam per Hand gesucht und ausgeladen werden. Und die Sicherheitskontrollen sollen möglichst flächendeckend schneller werden. In Hamburg wurden erfolgreich Überholspuren getestet. Kritisch ist aber nach wie vor die Lage bei der deutschen Flugsicherung, trotz zusätzlicher Fluglotsen. Kritik an den Ergebnissen des Luftfahrtgipfels kommt von den Umweltverbänden. Statt darüber zu reden, wie mehr Verkehr gemanagt werden kann, solle es um Alternativen gehen.
Alternativen für ein bisschen weniger Verkehr am Himmel, das spielte also keine Rolle bei diesem Treffen. Es ging eher darum, wie die Branche weiter wachsen kann. Doch die klimapolitischen Fragen, die wollen wir nicht aus dem Blick verlieren. Wie kann Fliegen nachhaltiger werden oder wie kann erreicht werden, dass weniger geflogen wird? Brigitte Scheut ist dazu.
Ein Flug nach Teneriffa schädigt das Klima so sehr wie ein Jahr Autofahren. Das rechnet der Naturschutzbund Deutschland vor. Der Flugverkehr habe in der EU in den letzten 15 Jahren um etwa 70% zugenommen. Auch für Martin Mosel vom BUND Hamburg ist klar:
Wir dürfen nicht noch mehr hineinpumpen. Die CO2-Emissionen aus dem Luftverkehr sind heute schon zu groß und sie steigen weiter. Und das müssen wir im Auge behalten.
Doch was tun? Auch der Branche selbst ist bewusst, dass sie die Belastung durch Treibhausgase reduzieren muss. Sie setzt etwa auf effizientere Flugzeuge. So schafft Lufthansa in den nächsten 8 Jahren 221 neue Flugzeuge an. Das aber hat auch ökonomische Gründe, denn modernere Flugzeuge sind schließlich sparsamer. Doch im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern sei Fliegen zu billig, sagt Matthias Runkel vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft.
Die Kosten müssen über verschiedene Instrumente internalisiert werden. Das können Dinge sein wie eine Steuer auf Kerosin. Hier wird bislang überhaupt kein Cent erhoben im Vergleich zu anderen allen Kraftstoffen. In anderen Verkehrsbereichen, auf anderen Verkehrsträgern. Auch die Mehrwertsteuer entfällt auf internationalen Flügen. Das natürlich als sehr relevante Kostenblöcke, die das Fliegen künstlich günstig halten.
Diese Subventionen werden auf mehr als 10 Milliarden Euro geschätzt. Immerhin gibt es auf internationaler Ebene das Ziel, dass von 2021 an der Luftverkehr klimaneutral wachsen soll. Doch bisher sind die europäischen Airlines die einzigen, denen ökologische Auflagen gemacht werden, sagt Erik Heimann, Verkehrsexperte der Deutsche Bank Research.
Ich bin gespannt, inwiefern die Disziplin dann auch von außereuropäischen Airlines aussieht, ob man diese Maßnahmen, die dort derzeit verhandelt werden, auch wirklich umgesetzt werden. Ansonsten eine wirkliche Begrenzung des Luftverkehrs durch restriktive ordnungspolitische Maßnahmen würde auch bedeuten, dass das wieder ein Verkehrsträger wird, der nur für die Wohlhabenden verfügbar ist und nicht mehr für diejenigen, die vielleicht auch einmal im Jahr eine Flugreise für den Urlaub antreten müssen. Also das ist dann einfach auch eine demokratische Debatte, die man führen muss.
Die Ticketpreise einfach zu erhöhen, kann also nicht die Lösung sein. Deshalb rät Matthias Runkel vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft zu einem größeren Ansatz.
Man kann ja auch am Steuersystem an anderen Ecken und Enden drehen, indem man die Steuerlast verteilt und dafür Steuern auf Einkommen reduzieren kann, wenn man Umwelt generell höher besteuert. Also da braucht man dann vielleicht auch ein größer angelegtes Gesamtkonzept für die gesamte Besteuerung in Deutschland.
Kurzfristig immerhin können sich Flugreisende ein etwas ruhigeres Gewissen verschaffen, indem sie den CO2-Ausstoß ihres Fluges mit Zahlungen für Klimaschutzprojekte kompensieren. Besser als nichts, meint Runkel, aber keine wirkliche Lösung.
Persönlich sehe ich das eher als eine Art des individuellen Greenwashings. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem auch eine gute Sache ist. Aber besser wäre es natürlich, aufs Fliegen zu verzichten.
Matthias Runkel sagt das vom Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft im Beitrag von Brigitte Scheutes. Der Luftverkehr als Klimakiller, ohne Frage, haben die vielen Flugzeuge ihren Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen. Und die sind im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert geklettert. Georg Ehring weiß mehr.
Allen Klimaschutzbemühungen zum Trotz ist der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Durch die Verbrennung vor allem von Kohle, Öl und Gas seien mehr als 33 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt worden, heißt es im neuen Statusbericht der Internationalen Energieagentur IEA. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 1,7%. Hauptgrund dafür ist das starke Wirtschaftswachstum. Die erneuerbaren Energien wachsen zwar auch, allein im vergangenen Jahr stieg die Stromerzeugung aus Solarenergie um fast ein Drittel, doch sie können mit dem Wachstum der gesamten Nachfrage nicht Schritt halten. Deshalb wurde auch deutlich mehr Gas verbraucht, aber auch mehr Kohle, Öl und Atomenergie. Auf China, die USA und Indien entfallen zusammen mehr als zwei Drittel des Anstiegs der Emissionen. In der Europäischen Union sank der CO2-Ausstoß gegen den allgemeinen Trend um 1,3%. Hauptgrund hierfür ist ein deutlicher Rückgang der Emissionen in Deutschland. Hier sorgte nicht nur der Hitzesommer für einen niedrigeren Energieverbrauch, auch der Ausbau der Erneuerbaren und ein Rückgang vor allem bei der Steinkohleverstromung schlugen zu Buche. Aus der Energieerzeugung stammt der größte Teil des weltweiten CO2-Ausstoßes. Nicht in die Bilanz der IEA eingerechnet sind Emissionen aus anderen Quellen, etwa aus der Landwirtschaft und der Abholzung tropischer Regenwälder. Angesichts der weiter wachsenden Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre rückt das Ziel der Weltgemeinschaft, den Anstieg der Erdtemperaturen auf deutlich unter 2 Grad oder sogar unter 1,5 Grad zu begrenzen, in immer weitere Ferne.
Die Treibhausgase auf Rekordniveau. Georg Ehring war das. Und wir machen jetzt mit weiteren Meldungen aus der Wirtschaft weiter. Der Autokonzern Daimler verkauft die Hälfte seiner Marke Smart an den chinesischen Großaktionär Geely. Mehr von Günter Hetzke.
Ja, die Vereinbarung wurde von beiden Unternehmen bestätigt, ohne dass es Angaben zu finanziellen Details gab. Ab 2022 soll das dann neue Gemeinschaftsunternehmen den Smart als reines Elektrofahrzeug auf den Markt bringen. Das Design soll weiter von Mercedes stammen, die Entwicklung von Geely. Zudem verlagert Daimler die Produktion der nächsten Generation des Kleinstwagens nach China. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im März um 1,3% im Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Und damit ist die Inflation auf den niedrigsten Stand seit knapp einem Jahr gesunken. Das teilte nach einer ersten Schätzung das Statistische Bundesamt mit. Deutlich mehr als im Jahr zuvor mussten die Verbraucher im März allerdings für Energie zahlen. Hier zogen die Preise um 4,2% an. Telekom-Chef Höttges hat die Bedingungen für die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G kritisiert und eine künstliche Verknappung beklagt, was den Preis in die Höhe treiben könne. Und noch etwas bringt ihn auf die Palme.
Und ich sag Ihnen, mich ärgert es auch manchmal, wenn in der Presse verkürzt wird, das Netz in Deutschland wäre schlechter als in Lesotho. Pro Jahr werden über 2000 neue Masten von der Deutschen Telekom errichtet. Übrigens, Deutschland ist das Land auf der Welt, wo man am längsten braucht, um einen Mast genehmigt zu bekommen und ihn errichten zu dürfen.
So der Telekom-Chef auf der Hauptversammlung des Konzerns. Die USA sind im Streit um illegale Boeing-Subventionen vor der Welthandelsorganisation WTO unterlegen. Der Flugzeugbauer habe weiter, wie von der EU moniert, von längst als illegal erklärten Vergünstigungen profitiert. Das geht aus einem soeben veröffentlichten Urteil hervor. Der Beleuchtungshersteller Osram hat in einer Gewinnwarnung seine Prognose für 2019 drastisch gesenkt. Der Umsatz könne um 11-14% schrumpfen, wie Osram mitteilte. Und im laufenden Geschäftsbetrieb droht ein Defizit in Millionenhöhe bei Ein- und Ausgaben. Und trotz des Online-Booms wächst die Zahl der Shoppingcenter in Deutschland weiter. Allein im vergangenen Jahr seien 4 neue Shoppingcenter mit mehr als 10.000 Quadratmetern Mietfläche eröffnet worden. Das berichtet das Handelsforschungsinstitut EHI in Köln. Damit sei die Zahl der Shoppingcenter in Deutschland zum Jahresanfang 2019 auf 483 gestiegen.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke. Der Roboterbauer KUKA aus Augsburg ist so etwas wie ein Symbol. Er steht dafür, wie chinesische Investoren in Europa investieren wollen und mit welchem Argwohn das von der Politik beobachtet wird und am liebsten verhindert werden würde. 2016 übernahm das chinesische Haushaltsgeräteunternehmen Midea den Roboterbauer und seither hat sich einiges geändert. Nachdem das Geschäft nicht so rund lief, musste der Vorstand gehen und nun werden am Standort Augsburg Jobs gestrichen. Astrid Freieisen berichtet.
Es war die eine Frage, die bei der Jahrespressekonferenz von KUKA immer wieder kam und auf die der Interimschef Peter Mohnen immer gleich antwortete.
Ist weiterer Stellenabbau möglich, geplant und wenn ja, wo und in welchem Umfang?
Wir haben analysiert in allen Unternehmen weltweit, wie unsere Kapazität aussieht und wie die sich aus unserer Sicht entwickelt. Und danach richtet sich unser Stellenbedarf aus. Und in Augsburg sind das die 350 Stellen, die wir bereits angesprochen haben.
Also kein weiteres Stellenabbau?
Das sind die 350 Stellen, die ich bereits angesprochen habe, die wir abbauen.
Stellen sollen in der Verwaltung wegfallen und möglichst sozialverträglich. Reicht dieser Abbau, um das Sparprogramm von 300 Millionen Euro bis 2021 zu erfüllen? Michael Leppek für die IG Metall bei KUKA im Aufsichtsrat legt sich fest.
Ich gehe nicht davon aus, dass es darüber hinaus was passiert. Warum? Wir haben Investitionen in die Zukunft. Wir haben noch nie so viel investiert in den letzten Jahren. Und wenn wir das alles gut machen, dann werden die Ergebnisse hoffentlich schon Ende dieses Jahres sichtbar und spürbar sein.
Denn 2018 war für KUKA ein Jahr der schlechten Zahlen. Die Auftragseingänge schrumpften um knapp 7%, der Umsatz um gar 8,5%. Und die Gewinnmarge, schon in der letzten Jahresbilanz kritisiert, fiel abermals schlechter aus. Nach allen Abzügen lag sie unter 2%. Schlecht lief es auch im größten Robotikmarkt der Welt, China, dem Sitz von KUKAs Eigentümer Midea. Der hat mit KUKA bei der Übernahme eine Investorenvereinbarung geschlossen. Und diese gelte weiter bis 2023, ist Gewerkschafter Michael Leppek überzeugt.
Also die Investorenvereinbarung hat uns vor einem chinesischen Einfluss geschützt und schützt uns, dass wir eigenständig unsere Entscheidungen treffen. Das bedeutet im Guten wie im Schlechten, dass wir das hier selber zusammen machen müssen. Das ist natürlich bitter. Nochmal, wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir jetzt über Personalabbau reden müssen. Es ist nicht so, auch wenn das der eine oder andere gerne hören möchte, dass die Investoren über Gebühr Druck ausüben auf uns.
Um in China erfolgreicher zu werden, hat KUKA eine Taskforce mit China-Experten eingesetzt. Die Volksrepublik brauche ein anderes Sortiment an Robotern, sagt KUKA-Chef Peter Mohnen.
Die Autobranche in China ist zum ersten Mal seit über 20 Jahren letztes Jahr rückläufig gewesen. Und die braucht Roboter, die wir bauen. Die Scara- und Delta-Roboter werden in anderen Branchen eingesetzt und dort erweitern wir das Produktportfolio.
Die Scara- und Delta-Roboter sind wesentlich simpler als KUKAs Hauptprodukte und nur bis zu halb so teuer. Mohnen ist überzeugt, dass auch in China die Zahlen bald wieder stimmen werden. Ob er selbst dauerhaft als Vorstandsvorsitzender installiert wird, darauf gibt es bislang keine Antwort. Dass bei KUKA anders als in anderen deutschen Firmen mit chinesischer Beteiligung schon kurz nach der Übernahme das Top-Management ausgewechselt wurde, darauf sagte Mohnen.
Da müssten Sie den Aufsichtsrat fragen.
Über den Jobabbau bei KUKA war das Astrid Freieisen. Gift, Efeu und Unkraut, beides störte den US-Amerikaner Edwin Hardeman in seinem Garten. Das Grünzeug sollte weg, also kaufte er viele Jahre lang das Unkrautvernichtungsmittel Roundup aus dem Hause Monsanto mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat. Dann erkrankte der inzwischen 70-Jährige an Krebs und machte das Glyphosat dafür verantwortlich. Hardeman verklagte Monsanto und eine Jury in San Francisco hat nun entschieden, Monsanto muss 81 Millionen Dollar zahlen. Monsanto ist inzwischen im deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer aufgegangen. Der muss sich fragen lassen, war der Kauf richtig oder wird das Ganze am Ende zum Fass ohne Boden? Mischa Erhardt ordnet das Juryurteil für uns ein.
Vor einer Woche hatten dieselben Geschworenen bereits festgestellt, dass der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup wesentlich zur Krebserkrankung Hardemans beigetragen habe. Und bereits im vergangenen August gab es einen ähnlichen Fall, wo Bayer am Ende ebenfalls zur Zahlung von rund 80 Millionen Euro verpflichtet wurde. Bayer zeigt sich auch von dem neuen Urteil enttäuscht und beharrt auf der Unschädlichkeit seiner glyphosathaltigen Herbizide.
Glyphosat ist und bleibt sicher. Es wurde in den vergangenen 40 Jahren besser und gründlicher untersucht als jedes andere Produkt in der Landwirtschaft. Jeder Stein wurde dazu umgedreht und zwar immer und immer wieder.
So Konzernchef Werner Baumann in einem Video-Statement. Bayer stehe hinter seinen Produkten und werde sie entschieden verteidigen. Deswegen wird Bayer gegen das Urteil in Berufung gehen. Aus Sicht der Leverkusener hat das jetzige Gerichtsurteil keinerlei Einfluss auf zukünftige Fälle, weil jeder anders gelagert sei. Beobachter aber zweifeln daran. Denn das Urteil ist gefallen in einer Art Musterverfahren, einem sogenannten Bellwether Case. Der kann anderen Klägern zur Orientierung dienen, wenn sie einen Vergleich mit Bayer oder Monsanto anstreben. Deswegen sieht Analyst Chris Zwermann spätestens jetzt erhebliche Risiken für Bayer.
Ich glaube, dass man es bei Bayer selbst relativ unterschätzt hat, wie intensiv die amerikanischen Gerichte gegen Monsanto vorgehen könnten. Und ich bin sogar der Meinung, dass man das heute noch tut. Dass man heute sich der Risiken, die noch auf einem zukommen könnten, und das über mehrere Jahre, eigentlich noch gar nicht so bewusst ist.
Allein bei dem Gericht in San Francisco, von dem aus nun das Schadensersatzurteil erging, sind noch rund 800 ähnlich gelagerter Fälle gegen Roundup anhängig. USA-weit liegt die Zahl der Klagen sogar laut Bayer bei 11.200, Stand Ende Januar. Da erscheinen die im Jahr 2018 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 660 Millionen Euro für die Verteidigung in Gerichtsprozessen als vergleichsweise gering. Rückstellungen für mögliche Schadensersatzansprüche hat Bayer bislang noch gar nicht gebildet. Der Aktienkurs hat seit der Übernahme von Monsanto im letzten Sommer jedenfalls erheblich gelitten. Bayer-Papiere sind an der Börse um 45% in den Keller gerauscht. Soweit, dass nun schon spekuliert wird, ob Bayer mittlerweile nicht selbst ein Übernahmekandidat ist.
Übernahmekandidat ist natürlich ein großes Thema, wenn man so stark an Wert verliert. Die Frage, die sich hier nur stellt, wer will tatsächlich Bayer übernehmen, wenn man Monsanto im Hintergrund hat? Also Bayer schön und gut, aber mit Monsanto wahrscheinlich das Risiko zu groß. Wenn der Kurs vielleicht nochmal 20% fällt, könnte man da über mehr reden.
Sagt Chris Zwermann. Noch ist weder abzusehen, wohin sich der Aktienkurs entwickeln wird, noch wie hoch mögliche Schadensersatzansprüche ausfallen könnten. Klar ist aber, Konzernchef Werner Baumann wird sich auf der Hauptversammlung im April viele kritische Fragen anhören müssen. Und die Übernahme von Monsanto wird den Bayer-Konzern noch über Jahre beschäftigen, vor allem in Gerichtssälen in den USA.
Bayer und die Klagewelle wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. Trifft das die Aktien noch? Das fragen wir jetzt nach bei Dorothee Holz in Frankfurt am Main an der Börse. Frau Holz, welche Reaktion sehen Sie?
Also heute gab es eine Achterbahnfahrt bei den Aktien. Die sind gleich am Morgen, gleich zu Handelsbeginn, kräftig abgetaucht. Um über 3%, haben sich dann aber erholt und ist sogar am Nachmittag ins Plus geschafft. Aktuell geben die Papiere aber knapp 0,5% nach.
Es gibt einen Bericht, wonach die Deutsche Bank über eine Kapitalerhöhung nachdenkt. Mehr als ein Gerücht?
Also wenn es nach der Deutschen Bank geht, dann ist an den Gerüchten nichts dran. Alles falsch, hieß es heute. Doch wo Rauch ist, ist auch Feuer. Die Bank hat schon öfter behauptet, keine Kapitalspritze nötig zu haben, was sich dann aber als falsch erwiesen hat. Also Altaktionäre sind da gebrannte Kinder und haben die Aktie heute verkauft. Die Papiere sinken um fast 4%.
In der Luftfahrt gibt es Bewegungen. Die Lufthansa und Condor werden da in Verbindung gebracht.
Ja, und zwar hat Condor sich schon im Februar ins Schaufenster gestellt, dient sich der Lufthansa regelrecht an. Die Mutter Thomas Cook könnte das Geld wohl auch gut gebrauchen. Und die Lufthansa ist einem größeren Ferienfliegerangebot wohl auch nicht abgeneigt. Aber die Aktionäre finden die Idee nicht so gut. Die Aktien geben 1,5% nach.
Morgen wollte Großbritannien eigentlich aus der EU austreten. Das Ganze wurde verschoben. Morgen könnte jetzt aber trotzdem ein entscheidender Tag sein mit einer weiteren Abstimmung. Wie ist denn die Stimmung davor?
Ja, die ist natürlich jetzt nicht berauschend. Man hat aber die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass die Briten einen Chaos-Brexit irgendwie doch noch verhindern können. Die Frage ist natürlich, wie und wann. Der Aktienmarkt trotz der Unsicherheit leicht im Plus bei 11.430 Punkten. Aber immer nervöser werden britische Unternehmen. Wir sind frustriert, wir sind verärgert, so der Vorsitzende des britischen Handelskammerverbandes und an der Wall Street. Da macht man sich natürlich auch Gedanken um den Brexit. Auch da halten sich Anleger zurück. Dow Jones und die Nasdaq geben leicht nach. Das liegt aber auch daran, dass sich die US-Wirtschaft zum Jahresende schwächer entwickelt hat als erwartet.
Schauen wir noch auf den Autozulieferer ZF. Der will den belgischen Bremsenhersteller Wabco übernehmen. Wie kommt das an?
ZF Friedrichshafen ist nicht an der Börse notiert, aber der weltweit führende Lastwagenbremsenhersteller Wabco, gut 7 Milliarden Dollar, will ZF Friedrichshafen hinblättern, also eine Menge Geld. Aber Wabco-Aktien rutschen um über 6% ab. Die Aktionäre zweifeln offenbar daran, dass der deutsche Konzern mit seinen Plänen durchkommt. Vor 2 Jahren gab es schon einmal einen Übernahmeversuch, der aber dann vom Aufsichtsrat abgeschmettert wurde. Und noch zu erwähnen ist Osram, der Lichttechnikhersteller, der hat die Börse schon wieder geschockt, schon wieder mit einer Gewinnwarnung. Osram rechnet mit einem drastischen Rückgang bei Umsatz und Gewinn in diesem Jahr, das Ende September ändert und die Aktien 13% tiefer.
Dann schauen wir am Schluss noch auf den Kurs des Euro, auf die Anleihen und auf das Gold.
Der Euro wird auch verkauft. Der Euro sinkt auf $1,1220. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 18 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf -0,14%. Gold verliert kräftig. Die Feinunze sinkt um $19 auf $1,290.
Das waren Börseninformationen an diesem Donnerstag von Dorothee Holz aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt hier Kultur heute mit Michael Köhler. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.